Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Casper Ruud und Aryna Sabalenka, das sind die Triumphatoren in Madrid. Bei den Mutua Madrid Open die letzten 12 Tage hat uns dieses Turnier begleitet mit Stromausfällen, mit gutem Wetter, mit kaltem Wetter, mit Regen und mit reichlich guten Matches und mit vielen, vielen Stories. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge im Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite natürlich wieder Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ein Stromausfall in ganz Spanien, Portugal, Teilen von Portugal, Teilen von Frankreich. Ein ganzer Tag war zwischendurch nicht möglich in Madrid. Das war ein bisschen besorgniserregend, auch abseits des Tennis einfach mal.
Ja, hast du schon mal sowas erlebt?
Nee. Also ich habe mal einen Stromausfall hier in der Straße bei uns erlebt, aber ansonsten, und selbst das war schon komisch.
Ja, ich kenne es natürlich aus Südafrika, ja. Auch dass es dann mal sehr lange dauert. Da sind die Leute längst dran gewöhnt. Ich würde sagen, hier war es ja schon so, dass sie irgendwie einigermaßen, also es war mitbekommen haben, einigermaßen fröhlich, locker mit der Situation umgegangen sind. Aber es ist natürlich ja auch das Szenario, was irgendwie an die Wand gemalt wird seit Jahren, ne? Dass mal für mehrere Tage irgendwie das europäische Stromnetz ausfällt und dass es dann umschlägt. Aber ja, ich glaube, eine der ersten Sachen, die zumindest die DPA berichtet hatte, war ja auch, dass das Tennis quasi ausgefallen ist, ne? Also wenn ich das richtig gesehen habe. Also das hat durchaus einen, zumindest hier in der Berichterstattung, eine prominente Rolle eingenommen.
Ja, weil es war das größte Event in Spanien zu dem Zeitpunkt. Es war mittags, dass das Stromnetz ausfiel. Und da hat man es so am meisten gesehen oder am eindrücklichsten gesehen sofort, dass da irgendwas komisch ist. Ansonsten hätte man sich das vielleicht gar nicht so richtig vorstellen können, aber da wurde es einem sehr gewahr. Und dieser Tag musste dann natürlich eingeholt werden und das ist natürlich das Glück eines 12-Tage-Turniers. Sowas kriegen wir wieder rein.
Ja, hat man auch kaum gemerkt, ne?
Nee, danach, ne? Gar nicht gemerkt.
Vielleicht könnte man diese Turniere sogar in 10 Tagen spielen, wer weiß es.
Ja, wir haben ja schon drüber gesprochen, vielleicht wird das in der nächsten Zukunft dann auch nochmal beschlossen, vielleicht auf Druck dann auch der Spielerinnen und Spieler, weil die pumpen nämlich auch schon ganz schön. Jetzt geht das nächste 2-Wochen-Turnier los in Rom. Heute schon geht das mit der Quali los und da werden wir natürlich in 2 Wochen darüber berichten. Aber wir
dann
wollen
übrigens mit ja. Rückkehr Jannik Sinner. Wissen zwar alle, aber ich würde sagen, so wie sich das Herren-Tennis entwickelt hat, ist das nun eine wirklich doppelspannende Entwicklung.
Das ist absolut eine doppelspannende Entwicklung. Wir werden darüber sprechen. Übernächste Woche in unserem neuen Podcast dann. Jetzt müssen wir allerdings erstmal in diesen Podcast rein und da wollen wir über die Mutua Madrid Open sprechen. Es ist das einzige Turnier gewesen, das es auf Frauen- und Herrenseite gab und bei den Frauen war Aryna Sabalenka natürlich wieder an 1 gesetzt und Iga Świątek an 2. Und Aryna Sabalenka hat das Turnier am Ende gewonnen gegen Coco Gauff in einem durchaus unterhaltsamen Finale, 6-3, 7-6. Es war nicht hochklassig, aber es war vor allen Dingen im zweiten Satz unglaublich spannend. Aryna Sabalenka hat jetzt zum dritten Mal dieses Turnier gewonnen und sie ist damit nach Siegen bei diesem Turnier mit Petra Kvitova gleichgezogen. Es ist so ein kleiner Hinweis darauf, dass Madrid nicht unbedingt wie die anderen Sandplatzturniere ist.
Ja, ich würde sagen, wir hatten auf der Herrenseite vielleicht auch einen Hinweis in Form von Jack Draper. Werden wir sicherlich auch gleich noch drüber sprechen. Also es ist ja so ein bisschen fast ein freistehendes Turnier, weil natürlich setzen sich auch mal sehr gute Sandplatzspieler und Spielerinnen durch. Allerdings sind es, glaube ich, vor allem welche, die die erhöhte Geschwindigkeit zu nutzen wissen. Entweder für den eigenen Aufschlag oder die Grundschläge oder für die Art, wie sie spielen. Und da, klar, war über Jahre wirklich Kvitova das Zeichen. Jetzt ist es Sabalenka. Ich wäre nicht überrascht, wenn wir Draper jetzt 2-3 Mal hier als Champion in den nächsten Jahren erleben würden. Und der wird vermutlich auch eher in Wimbledon als in Paris wirklich mal einen Grand-Slam-Titel gewinnen.
Aryna Sabalenka hat dieses Turnier gewonnen und nachdem sie sich durchaus souverän durch dieses Turnier gespielt hatte. In der ersten Runde gegen Anna Blinkova, 6-3, 6-4, dann gegen Elise Mertens. Da musste sie über 3 Sätze gehen, hatte sie einen Fehlstart erlebt. Die beiden hatten sich innerhalb von 10 Tagen das 2. Mal getroffen nach Stuttgart. Dann gegen Peyton Stearns, 6-2, 6-4. Dann ein ganz enges Match gegen Marta Kostyuk, 7-6, 7-6. Und im Halbfinale gegen Elina Svitolina, 6-3, 7-5. Und im Finale gegen Coco Gauff. Lass uns mal gerade über das Finale gegen Coco Gauff sprechen, weil da ist dann schon sehr, sehr zum Tragen gekommen, wie Aryna Sabalenka erstens dieses Matchup so ein bisschen dominiert hat, vor allen Dingen nachdem wir in diesem Head-to-Head ein 4-5 erlebt hatten vorher. Also Gauff hatte dieses Matchup bislang gewonnen mit 5-4 in den ersten 9 Duellen und trotzdem hatte man das Gefühl, dass Aryna Sabalenka dieses Matchup erstmal dominiert, weil sie immer wieder in die Vorhand von Coco Gauff gespielt hat, weil sie den besseren Aufschlag hatte. Gauff hat immer wieder mit ihrem Aufschlag kämpfen müssen. Aber sie hatte zwischendurch auch durchaus zu kämpfen, wenn die Rallyes länger wurden, wenn sie nicht mit ihrem plus eins Tennis dann durchkommen konnte.
Ja, es war generell eine erstaunliche Woche. Wir hatten auf der, also jetzt nur vor dem Finale, hatte Sabalenka 50 Breakbälle zugelassen und Goff 7. Und im Finale hatten wir ja fast umgedrehte Verhältnisse. Also, dass Sabalenka mit ihrem Aufschlag bestimmen konnte, während Goff beim eigenen ersten Aufschlag unglaublich unter Druck geraten ist. Und Sabalenka, würde ich sagen, gerade im ersten Satz sehr viel Power da reinlegen konnte und im Endeffekt Goff wirklich zurückgedrängt hat, vom Aufschlag sowieso, aber vom Rückschlag her, dann eben die von dir angesprochenen sehr scharfen Vorhände in die Vorhand von Goff hinein. Und ich würde sagen, es war auf jeden Fall das beste Match von Sabalenka in dieser Woche. Und das haben wir in dem Jahr ja nicht immer gesehen. Sie ist jetzt konstant erfolgreich, 6. Finale, ist extrem beeindruckend. Aber in den Finals hat sie nicht immer ihre beste Leistung abgerufen. Und ich würde sagen, hier war es andersrum. Es war eine okay bis gute Woche und dann im Finale hat sie auf einmal total aufgedreht und hat hier sehr unterstrichen, wo sie im Moment steht, nämlich in der Weltranglistenspitze.
6 Finals hat sie gespielt, du hast es gerade gesagt, das war erst das 3. Finale, das sie gewonnen hat. Sie hat in den Finals nicht unbedingt immer ihr bestes Tennis gespielt, auch das hast du gesagt. Ich habe das Gefühl, dass Arina Sabalenka momentan die beste Spielerin ist, die es im Frauentennis gibt. Das ist jetzt keine Bold Prediction, das ist jetzt auch kein Hot Take von mir. Sie ist die Nummer 1 der Weltrangliste und trotzdem habe ich das Gefühl, es gibt da noch Dinge, die sie verbessern kann, um noch ein Level drüber zu kommen. Ich habe das Gefühl, dass sie noch nicht ihr Potenzial komplett zu 100% ausgeschöpft hat. Oder glaubst du, dass sie ihr Potenzial ausgeschöpft hat?
Ja, ist halt immer die Frage, wo hört das praktische Potenzial auf und wo beginnt das theoretische? Also irgendwann ist wahrscheinlich, obwohl noch mehr möglich wäre, ist nicht möglich, alles auszuschöpfen, ohne das herzugeben, was einen auszeichnet. Und ich würde sagen, das Wichtigste, was ihr wirklich in den letzten Jahren gelungen ist, ist, diesen Aufschlag zu stabilisieren, weil er eben so gut und so entscheidend sein kann. Und sie hat kleine Sachen zugelegt. Und jetzt ist die Frage, wenn sie weiter an ihrem Spiel rumfummeln würde, also zum Beispiel, dass das mit den Stoppeln gelingt ja immer besser oder generell auf einer Variabilität im Spiel. Jetzt die Frage, wenn sie noch mehr zulegen würde, quasi auf dem Weg zur kompletten Spielerin, würde sie dann hergeben, was sie auszeichnet. Das ist nicht zu sagen. Ich meine, in der Theorie hat sie wahrscheinlich noch 2-3 Jahre, in denen sie besser werden kann. Und sie erscheint mir auch wie eine ehrgeizige Persönlichkeit, die genau das probieren würde. Aber ich würde vermuten, sie ist relativ nah an ihrem Leistungsmaximum ran. Und jetzt wird es darum gehen, diese großen Situationen eben so zu managen, dass sie wirklich dann, sagen wir mal, mehr als 50% der Titel holt. Ich glaube auch ihre Gesamtbilanz, irgend sowas wie 2020, 2019, 2018. Also sie hat relativ viele große Finals verloren, ja auch schon gegen Goff. Und ich vermute, darum wird es jetzt vor allem gehen.
Sie hat jetzt allerdings auch ein paar Wochen vor sich, die unbekannt sind, beziehungsweise wo man sagen kann, das ist nicht ganz ihr Stil. Sie hat so viele Turniere auf dem Sand, auf dem Hartplatz gewonnen. Sie hat ein paar Turniere jetzt auf Sand gewonnen. Es war Madrid immer. 3-mal jetzt Madrid. Sie hat noch nicht in Rom gewonnen. Sie hat die French Open noch nicht gewonnen. Und auf dem Rasen hat sie sich bislang immer schwer getan. Jetzt kommen nach den sicheren Monaten, habe ich das Gefühl, jetzt kommt die unsichere Zeit. Jetzt kommt vielleicht dann auch mal so ein bisschen der rauere Seegang für Arina Sabalenka. Das wird sehr spannend zu sehen sein.
Ja, ich wäre jetzt auch überrascht, wenn wir jetzt die 3 Turniere nehmen, dass sie da 3-mal im Finale stehen würde. Wenn es einmal ist, wäre es wahrscheinlich schon ein Erfolg. Ich denke nicht für sie, sie wäre dann immer noch verärgert. Allerdings denke ich, ist sie schlagbarer. Gerade in Rom, da hat sie wirklich letztes Jahr ein gutes Turnier gehabt, aber da kann sie rausgenommen werden. Ähnliches sehe ich in Wimbledon. Wenn da jemand wirklich mit einem kompetenten, richtig guten Slice kommt, dann ist das möglich. Und French Open, ich meine, sie hätte letztes Jahr das Finale erreichen können. Ich glaube, es wäre durchaus realistisch gewesen, wenn sie gesund geblieben wäre. Aber ich sehe sie da wirklich jetzt jeweils nicht als die klare Favoritin.
Ich sehe sie im Moment auch noch nicht als klare Favoritin und trotzdem war das hier ein kleiner Fingerzeig. Vielleicht schafft sie es ja, dieses große Rätsel, das sie bislang hatte, mit Rom, mit den French Open und dann auch mit Wimbledon in diesem Jahr nicht zu lösen, aber vielleicht dem ein ganzes Stück näher zu kommen, weil dass sie auf Rasen noch nicht so ganz erfolgreich war, das ist nach wie vor für mich ein Rätsel mit ihrem Aufschlag, mit ihrer Vorhand. Vielleicht hat sie einfach nicht genug Zeit dafür.
Ich würde jetzt auch mal tippen, wenn sie sich aussuchen könnte, das wäre das Turnier, was sie gerne gewinnen würde. Ich meine, Wimbledon ist immer noch das Turnier, was auch so ein bisschen als Boost funktioniert für die eigene ja, für das eigene Standing im Tennis. Und sie hat schon viel gewonnen, aber eben Wimbledon fehlt. Und ich kann mir vorstellen, dass das wäre für sie wirklich ein Ziel, was sie wolle oder erreichen wollen würde. Generell würde ich sagen, in den vergangenen Jahren gab es immer unterschiedliche Gründe. Am Anfang würde ich tippen, war schon noch ein bisschen die Beinarbeit, also ein sich dran gewöhnen, dass es auf dem Rasen etwas anderes ist. Dann hatte sie ja zwischendrin durchaus Aufschlagschwächen und war auch beim Return nicht so gut. Und ich denke, wenn jetzt alles zusammenkommt, dann ist das durchaus ein realistisches Ziel. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass sie sich da im Finale auch mit einer Coco Gauff auseinandersetzen könnte. Müssen wir mal schauen, wie alles in 6 Wochen aussieht. Vielleicht gewinnt ja auch eine der beiden die French Open bis dahin.
Arina Sabalenka hat also dieses Turnier gewonnen. Im Finale gegen Coco Gauff. Und die hat vor allen Dingen im Halbfinale gegen Iga Świątek gezeigt, dass sie inzwischen wohl vielleicht eine Lösung gefunden hat, um gegen Iga Świątek zu besiegen. Das war ihr schlimmstes Matchup. Jetzt hat sie die letzten 3 Matches gewonnen gegen die Polin. Über Świątek müssen wir gleich noch abseits dessen sprechen. Aber Coco Gauff hat sich hier in diesem Turnier so ein bisschen dann auch wieder ins Gespräch gebracht. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Coco Gauff, obwohl sie Top-5-Spielerin ist, ein ganz kleines bisschen übersehen wird. Sie hat nach wie vor Probleme mit ihrem Aufschlag, auch wenn der gegen Świątek wirklich gut funktionierte. Aber im Finale hatte sie immer wieder Probleme. Vor allen Dingen der zweite Aufschlag wurde von Arina Sabalenka also wirklich so richtig Volley genommen. Und Gauff hat dann trotzdem es geschafft, in den längeren Rallyes dann ihre Punkte zu machen und das Match am Ende spannend zu halten. Es war trotzdem so, dass ich das Gefühl hatte, dass sie nie das Gefühl hatte, das kann Gauff in irgendeiner Weise drehen, dieses Match. Da hat sie noch Probleme. Sie hat, wie gesagt, nach wie vor Probleme beim Aufschlag. Da hat sie den Aufschlag komplett neu aufgesetzt mit einer neuen Griffhaltung etc. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass sie sich jetzt wieder ins Gespräch gebracht hat Richtung French Open. Und da hatte sie ja schon mehr Erfolg als Arina Sabalenka.
Stand schon im Finale, damals keine Chance gehabt gegen Świątek, aber sicherlich unter den besten reinen Sandplatzspielerinnen, die wir haben. Alleine aufgrund ihrer Physis und der Rückhand, die halt auf dem Sand durchaus entscheidend sein kann. Und generell ein sehr interessantes Turnier. Es gab dieses Jahr Stremska-Match zum Auftakt, was sie auf jeden Fall hätte verlieren können. Danach war sie für 4 Runden absolut dominant, also wirklich so dominant, wie wir das statistisch zumindest in diesem Jahr von kaum jemand gesehen haben. Ich hatte schon angesprochen, nur 7 Breakbälle zugelassen und gleich deren 60 erspielt in den Matches. Also das ist eine abgefahrene Bilanz, das sieht man total selten, dass das jemand schafft und dass da so eine Diskrepanz auch ist. Ihr erster Aufschlag war in den 4 Matches absolut überragend, also 10% besser als was Qinwen Zheng schafft, die die beste erste Aufschlägerin auf der Tour ist, was den Erfolg angeht, hat es komplett in den Schatten gestellt. Und dann im Finale ist das alles wieder so ein bisschen auf Normalmaß zurückgeschrumpft. Und jetzt ist eben wirklich die Frage, was war näher an dem dran, was im Moment bei ihr möglich ist. Und ich hatte beim letzten Mal gesagt, sie scheint doch eine Heiß-Kalt-Spielerin zu sein. Also, dass es Phasen gibt, wo es nicht läuft und dann Phasen, wo es wieder anzieht. Jetzt wird es super interessant. Kann sie das mit Rom nach Rom mitnehmen? Kann sie das nach Paris mitnehmen? Kann sie es nach London mitnehmen? Wie gesagt, in den Zahlen, die in den 4 Matches drin waren, steckt eine, die in den nächsten Wochen ihr 2. Grand-Slam-Turnier gewinnt. Allerdings im Auftritt im Finale und auch gegen Jastremska, ein Match, was sie hätte verlieren können, steckt eben nicht unbedingt jemand drin, der ein Grand-Slam-Turnier in den nächsten Wochen gewinnt. Also es ist schon eine krasser Unterschied auch zwischen diesen 6 Matches gewesen.
Ich muss dann allerdings auch sagen, im Finale fand ich, dass sie unglaublich gestresst wirkte vom Return von Arina Sabalenka. Sabalenka ging auf den 2. Aufschlag drauf wie nichts Gutes. Das war der Wahnsinn. Und Gauff hatte wirklich Probleme. Wenn sie den 1. Aufschlag nicht durchgebracht hat, habe ich das Gefühl gehabt, dass sie nicht wusste, was sie mit dem 2. machen soll. Sie wollte dann mit Kick aufschlagen, aber da war Sabalenka komplett drauf eingestellt und hat ihr die 2. Aufschläge immer wieder um die Ohren gehauen. Und die Quote des 1. Aufschlags war da einfach nicht hoch genug. Und die Quote des 1. Aufschlags war hoch genug dann zum Beispiel beim Spiel gegen Iga Świątek, wo sie 7 Asse geschlagen hat, wo sie insgesamt eine dominante Figur abgegeben hat. Da gehörte dann auch Świątek noch dazu. Und trotzdem muss man dann sagen, der Aufschlag ist nach wie vor so ein kleines bisschen die Wackeldisziplin. Aber du hast es auch gesagt, wenn sie so drauf ist wie in den Runden, 2. Runde bis Halbfinale, dann ist sie eine absolut gefährliche Spielerin. Und da wissen wir noch nicht zu 100%, wo sie da steht, ne?
Ich meine, sie hat ja in den letzten Jahren quasi dominiert oder war zumindest die beste Spielerin. Und wir haben so ein Match wie gegen Sabalenka ja auch schon gesehen, wenn wir an ihren Sieg bei den US Open denken. Da war Sabalenka zu Anfang auch die bessere Spielerin und dann hat Goff daraus ein sehr physisches und auf Nerven ausgerichtetes Match gemacht und hat das an sich gezogen, obwohl sie wahrscheinlich spielerisch nur die zweitbeste an dem Tag war. Also das ist schon alles im Bereich des Möglichen. Ich fand es halt erstaunlich, wie sie aus dem Nichts dominieren konnte, weil das hat sich nicht angedeutet. Die letzten Wochen waren nicht gut, das gegen Jastremska war nicht gut und auf einmal zieht sie das Tempo so krass an. Ja, und jetzt gucken wir mal in Rom. Also wie gesagt, ein Turnier, was ihr eigentlich total liegen müsste, alleine wegen der Physis, die sie da mitbringt.
Wie sie Belinda Bencic und Mira Andreeva dominiert hat, Andreeva vor allen Dingen im zweiten Satz, das war schon beeindruckend. Ich bin sehr gespannt, es würde der Spannung keinen Abbruch tun, wenn Coco Gauff ihre Bestform Richtung French Open finden würde.
Ja, es wäre jetzt natürlich auch faszinierend, wenn, weiß ich, Świątek und Gauff die nächsten beiden Grand Slam Turniere gewinnen und wir reden über dieses historisch gute Jahr von Sabalenka und am Ende steht sie vielleicht Anfang des Sommers weiterhin ohne ein Grand Slam Turnier fürs Jahr da, denn das müssen wir natürlich sagen, es ist auf der Tour sehr beeindruckend, das wichtigste und größte Match des Jahres hat sie allerdings verloren, das war bei den Australian Open.
Iga Świątek, über die müssen wir jetzt tatsächlich gesondert nochmal sprechen. Die hat hier das Halbfinale verloren, das mit 1-6, 1-6. Sie hat hier in diesem Turnier rätselhafte Leistung gebracht. Ich glaube, so kann man es bezeichnen. Sie hat gegen Alexandra Ayala 4-6, 6-4, 6-2 gewonnen. Gegen Linda Noskova, das war eine glatte Sache, 6-4, 6-2. Linda Noskova hatte sie auch schon mal gegen verloren. Bei den Australian Open ist nicht zu unterschätzen. Dann Diana Schneider, 6-0, 6-7, 6-4, wo sie im zweiten Satz eigentlich schon alle Türen auf hatte für einen Zweisatzsieg, musste sie nochmal in den dritten Satz. Dann gegen Madison Keys 0-6, 6-3, 6-2. Das war eine bemerkenswerte Partie. Und dann im Halbfinale verliert sie gegen Coco Gauff mit 1-6, 1-6. Und Świątek sieht für mich momentan so aus, als habe sie so ein kleines bisschen den Spaß am Tennis verloren. Es wirkt alles extrem gehetzt. Sie war nie die Spielerin, die eine Paulinieske Freude auf dem Platz ausstrahlte. Das war sie nie, das will ich auch gar nicht bestreiten. Aber inzwischen hat man das Gefühl, dass es für sie purer Stress ist, auf dem Platz zu stehen. Und ja, es gab diese ganzen Diskussionen vorher. Sie hat 4000 Punkte zu verteidigen, sie ist die Sandplatzdominatorin. Sie hatte nicht den absolut perfekten Start in die Saison. Aber das, was sie im Moment spielt, ist unglaublich wackelig. Und auch der Aufschlag bei ihr ist die Wackeldisziplin. Und das gegen Gauff war einfach eine ganz schwache Partie. Ihre Vorhand, eigentlich der beste Schlag auf Sand im gesamten Frauentennis, ist komplett zerbröselt.
Ja, wenn man auch schaut, wie das Match verlaufen ist. Sie ist ja eigentlich 1-0 in Führung gegangen, hat dann 11 Spiele in Folge verloren und dann zum Ende raus nochmal ein 1-1 in Spielen gehabt. Also das war absolute Dominanz zwischendrin. Es ist auch von der Statistik her das schwächste Match, zumindest von dem, für das Zahlen gibt, was sie in ihrer Profikarriere gespielt hat. Das wird jetzt auch niemanden überraschen, auch weil sie normalerweise so nicht dominiert wird. Also das kennen wir von fast allen Spitzenspielern, Spitzenspielerinnen, dass das mal passiert, bei ihr nicht. Das ist ja auch Teil ihres Mythos, dass sie es schafft, so ein Level zu halten, dass sie nie wirklich in solche Situationen reingerät. Und ich würde auch sagen, dass es im Moment ein Kreislauf ist. Und wir hatten ja auch gesagt oder quasi abgemacht, wir reden irgendwie länger über sie. Und dann bin ich wirklich in alle Zahlen auch quasi reingestiegen fürs Jahr und so, um zu gucken, ist da was zu finden? Und das Ding bei ihr ist, sie spielt eigentlich weiterhin gutes, sehr gutes Tennis, aber ist in nichts wirklich überragend. Und was sie ausgezeichnet hat, ist, dass sie zwei, drei Sachen in ihrem Spiel hatte, die waren immer gut. Und dann waren aber manche waren absolut überragend. Der Return war absolut überragend, sowohl gegen den ersten als auch gegen den zweiten Aufschlag. Der ist beim ersten Aufschlag einfach nicht mehr so gut. Da ist sie jetzt eine Top-5-Spielerin statt die absolute Dominatorin. Zweiter ist sie immer noch die im Moment beste Spielerin mit Svitolina, aber beim eigenen Aufschlag, du hast angesprochen, auch da war sie häufig hinterm ersten so eine Top-10-Spielerin, hinterm zweiten, klar die beste Spielerin auf der Tour. Ist sie beides im Moment in der Form nicht. Und es scheint einfach so, dass bei allem ein klein bisschen Substanz verloren gegangen ist, ohne dass es die eine große Krise gibt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die Vorhand ist im Moment sehr wackelig, würde ich zustimmen. Aber sie hat in der Vergangenheit immer wieder Phasen gehabt, wo die Vorhand der Wackelschlag war. Also die Rückhand ist immer die stabilere gewesen, wenn auch nicht der aufregendere Schlag. Aber dass wir das so sehen, das ist schon überraschend. Und ich glaube, Ich würde vermuten, so geht es ihm ja auch. Es gibt anscheinend nicht die eine Erklärung, was da passiert ist, sondern sie ist übel ein bisschen schwächer geworden. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch zu dem Stress beiträgt, dass sie nicht genau sagen kann, ja, daran liegt's. Ich habe eine Vorhandkrise, müssen vorhin den Griff bekommen, sondern alles scheint einfach auf normalsterbliches Level runtergegangen zu sein. Und sie ist in allem eigentlich eine Top-10-Spielerin und sie hat ja auch immer noch die viertmeisten Punkte fürs Jahr. Also es ist keine Vollkatastrophe, aber es ist eine Vollkatastrophe für jemanden, der es eben gewohnt ist zu dominieren. Und es scheint im Moment keinen leichten Weg rauszugeben. Auf der anderen Seite, wahrscheinlich sind das jetzt mit die spannendsten Turniere, an die ich mich für jemanden erinnern kann im Tennis, jetzt nach Rom kommen, nach Paris kommen. Ich meine, ist auch absolut möglich, dass sie beide Turniere gewinnt, weil der Sprung, den sie machen muss, der ist nicht so hoch, wie er jetzt, glaube ich, scheint.
Und ich wundere mich trotzdem, dass ihr Aufschlag so kompliziert erscheint momentan. Sie arbeitet seit September mit Wim Fissett zusammen. Wim Fissett galt bei allen Spielerinnen, die er betreut hat, hat er bei allen erstmal den Aufschlag verbessert. Und das haben wir bei Angelique Kerber gesehen, das haben wir damals bei Sabine Lisicki gesehen, das haben wir bei Naomi Osaka zum Teil gesehen, aber das haben wir bei ganz vielen Spielerinnen gesehen. Und auf einmal ist der Aufschlag der Schlag, auf den sie sich nicht mehr so richtig verlassen kann. Der zweite Aufschlag ist meiner Meinung nach nie so richtig der allerbeste gewesen und trotzdem, der erste Aufschlag war gerade auf dem Sand so unglaublich schwierig zu retournieren und der ist im Moment keine Waffe für sie. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn so ein Teil des Spiels nicht funktioniert, dass man dann automatisch schon ein bisschen unter Druck gerät. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie wirkt, also gestresst ist ja kein Ausdruck, wie sie auf dem Platz wirkt. Sie hat zwischendurch Tränen vergossen im Spiel gegen Coco Gauff und sie hat nervöse Zuckungen mit dem Mund zum Beispiel. Das muss ja ein unfassbarer Druck sein, der auf ihr lastet.
Meinen Sie, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich bin jetzt nicht hinterhergestiegen, dann hatte sie ja jetzt auch gesagt oder die Leute um sie rum, dass ihr Opa gestorben war direkt vor dem Turnier und da war sie auch auf einer Beerdigung. Das scheint jetzt schon nochmal dazu beigetragen zu haben, ohne dass ich mich jetzt eben da damit tiefer beschäftigt habe. Dann kam ja auch irgendwie raus, dass sie überlegen, wenn es jetzt nicht läuft in Rom und Paris, dass sie eine längere Pause einlegt. Auch das wäre jetzt keine ganz große Überraschung. Und trotzdem wäre es eben auch keine ganz große Überraschung, wenn sie jetzt Rom gewinnen, weil die Anlagen sind immer noch da. Ich kann mir vorstellen, dass es ein, zwei sehr große Hürden gäbe, wenn sie dann in enge Matches zum Ende des Turniers käme. Aber wir haben auch hier gesehen, das Grundniveau ist eigentlich immer noch hoch genug. Also das Match gegen Kies war eng und das gegen Goff war sie ganz klar unterlegen, aber in allen anderen war sie immer noch die bessere Spielerin und zwar relativ klar die bessere Spielerin. Sie war halt nur nicht so dominant. Im Endeffekt hat Goff das gemacht mit den Spielerinnen, was sie normalerweise macht, eben in diesen Runden 2 bis 5. Aber es war in keinster Weise schlecht. Es war wie gesagt, immer noch Top-10-Spielerin. Und jetzt ist eben die Frage, kommt sie aus diesem Kreislauf raus? Das weiß sie wahrscheinlich selber auch noch nicht.
Wir werden es sehen. Iga Świątek hier im Halbfinale ausgeschieden. Ich bin sehr gespannt jetzt auf ihr Turnier in Rom beziehungsweise dann auch auf die French Open. Über ein paar Spielerinnen müssen wir auf jeden Fall noch sprechen. Eine Halbfinalistin war auch zum Beispiel Elina Svitolina. Die hat hier mal wieder ein bemerkenswert gutes Turnier hingelegt und war bis zum Halbfinale war sie ohne Satzverlust. Und das ist dann natürlich auch nichts unbedingt, was selbstverständlich ist. Gegen Sonny Carter 6-3, 6-1, gegen Elena Rybakina 6-3, 6-4, gegen Maria Sakkari 6-3, 6-4. Muyoka Uchijima, über die wir auch gleich noch sprechen müssen, 6-2, 6-1. Im Halbfinale gegen Sabalenka 3-6, 5-7, da hat Sabalenka sie etwas überpowert. Aber Svitolina ist nach wie vor, mit einer so derart grimmigen Entschlossenheit unterwegs, das ist schon beeindruckend. Und wie sie im Moment spielt, das ist schon richtig stark. Ich würde ihr einen ganz großen Titel nochmal gönnen, ich weiß es nicht, ob der nochmal drin ist. Aber wie sie spielt und wie sie im Moment in der Weltspitze mitmischt, das ist beeindruckend.
Ja, was waren es? 22 gewonnene Sätze am Stück. Hat ja in Rouen gewonnen ohne Satzverlust, dann hier das Halbfinale erreicht ohne Satzverlust. Da dann allerdings schon die zweitbeste Spielerin gewesen gegen Sabalenka. Und das hat sich ja auch seit dem Comeback gezeigt. Sie ist eine relativ konstante Viertelfinalspielerin bei den großen Turnieren. Allerdings eine, die dann gegen die größten Namen doch relativ klar verliert. Und im Moment muss man sagen, ist sie hinter dem Return verdammt gut. Gerade der zweite. Also da hat sie jetzt bei zwei Turnieren hintereinander wirklich die Gegnerin auseinandergenommen. So wie wir es eigentlich nur von Swiatek kennen, die auf Sand da absolut überragend in den letzten Jahren gewesen ist. Das hat Svitolina hier auch geschafft. Und dann einfach kontrollierte Offensive runtergespielt in allen anderen Bereichen ihres Spiels. Und es kann eigentlich spielerisch kaum besser werden. Von daher ist die Frage, fällt das jetzt nochmal? Oder ist sie in der Lage, das jetzt irgendwie wirklich zu kondensieren hier über ein paar Wochen? Rom hat ihr in der Vergangenheit ja immer sehr gut gelegen. Da war sie über Jahre die eigentlich beste Spielerin. Paris sollte ihr liegen, auch wenn sie da nie die ganz großen Resultate hatte. Also ich weiß nicht, ob sie in der Lage ist, das jetzt noch zwei Turniere auf dem Level durchzuziehen. Dann kann sie da sicherlich auch jeweils das Halbfinale erreichen.
Svitolina also im Halbfinale gegen Arina Sabalenka ausgeschieden. Im Viertelfinale ausgeschieden. Und über die Spielerin müssen wir jetzt tatsächlich mal sprechen. Das ist Miyuka Uchijima. Uchijima hat in diesem Jahr eine ganze Menge an Erfolgen gesammelt. Und das müssen wir da einfach mal sagen. Das ist etwas, was unterhalb der, naja, vielleicht auch Wahrnehmungsgrenze stattgefunden hat. Aber trotzdem, Uchijima hat in diesem Jahr enorme Erfolge feiern können und hat sich in der Weltrangliste inzwischen dann auch von den den Top 100 beziehungsweise fast in den Top 60 etabliert. Sie hat seit dem letzten Jahr eigentlich immer Richtung Top 60, Top 50 geschielt und scheint jetzt so langsam ihren Durchbruch zu schaffen. Hier hat sie das Viertelfinale erreicht, unter anderem nach Siegen über Jessica Pegula, Ons Jabeur und Ekaterina Alexandrova. Alles drei Spielerinnen, die auf dem Sand und vor allen Dingen auf dem Sand in einem Ritt gute Ergebnisse erzielen können und schon erzielt haben. Und diese Spielerin hat Uchijima besiegt. Die etwas abseits des Klischees, was man über japanische Tennisspielerinnen hat, dass sie klein sind, dass sie wendig sind, dass sie aber nicht viel Power haben, eine enorme Power hat. Und das ist interessant zu beobachten. Und dass jemand wie Uchijima jetzt da durchkommt, da bin ich sehr gespannt drauf, wie sie ihren Weg weiter bestreiten kann. Weil sie hat meiner Meinung nach ein Spiel, was auf allen Böden gut funktionieren kann.
Ja, sie hat so gewisse Stoser-Vibes, ne? Mhm. Nicht super schnell, braucht auch ein bisschen Zeit, um sich richtig zu stellen zu den Schlägen. Und wenn sie dann aber die Möglichkeit hat, dann ist sie auf der Rückhand wie auf der Vorhand gefährlich. Der Aufschlag ist absolut kompetent, aber ich vermute, auf schnelleren Belegen kann sie schon echt unter Druck gebracht werden. Und das Erstaunliche hier am Lauf in Madrid ist ja, es gab hier letztes Jahr ein 100.000er, das hat sie auch schon gewonnen. Also ich würde tippen, die Bedingungen hier liegen ihr einfach auch sehr gut mit dem hochabspringenden Ball, wo sie dann selber schnell Druck machen kann und trotzdem genug Zeit am Ball hat. Also ich würde mal denken, das ist so das eine Turnier, was ihr unter Umständen immer liegen wird. Auf der anderen Seite hat sie sich jetzt schon so als Top 60 bis Top 80 Spielerin gezeigt und das war jetzt so nicht unbedingt abzusehen.
Uchijima hier im Viertelfinale. Ich bin sehr gespannt, wie die nächsten Wochen verlaufen. Auf jeden Fall hält sie sich momentan wirklich sehr konstant unter den Top 75, Top 60. Gibt es noch eine Spielerin, über die wir hier bei diesem Turnier sprechen sollten?
Ja, ich denke, wir können mal kurz Maria Sakkari erwähnen.
Ja.
Ist ja nicht so gut gelaufen, stand irgendwie um die 80 im Ranking, hat dann hier gute Matches gespielt, unter anderem Paolini-Besieg gegen Svitolina, eine relativ enge Kiste gehabt. Ich weiß noch nicht, ob es die große Wiederauferstehung ist. Immerhin, sie ist wieder mit Tom Hill zusammen, dem sie ja so lange zusammengearbeitet hat und vielleicht geht noch mal was.
Sie muss auf jeden Fall jetzt in Rom in die Quali. Ich hab auf das Order of Play heute geschaut und habe dann sie und Cameron Norrie gesehen und habe gesagt, Moment, was machen die? Machen die Schaukämpfe oder was? Und sie ist in der Quali. Es ist im tagesaktuellen Ranking auf Platz 98 in der Weltrangliste zurückgefallen und Maria Sakkari hat einen ziemlich steinigen Weg vor sich.
Ich halte es für mich, dass sie nochmal in die Top 20 reinkommt, aber es ist zumindest sehr harte Arbeit.
Ja, das
auf jeden Fall. Aber das wissen wir, das kann sie.
Ja, das auf jeden Fall. Eine Sache möchte ich gerne noch ansprechen, abseits dieses Turniers in Madrid bei den Frauen, dass Naomi Osaka einen Titel gewonnen hat. Sie hat nämlich das WTA 125 in Saint-Malo gewonnen. Es gibt ja bei den Herren gibt es Challenger in Aix-en-Provence und Estoril gab es in der letzten Woche. Turniere, die höchste Challenger-Kategorie, wo viele Spieler sich dann aufhalten, die früh ausgeschieden sind in Madrid und dann sich auf Rom vorbereiten wollen. Naomi Osaka hat relativ spät eine Wildcard noch angenommen für dieses Turnier in Saint-Malo, weil sie in Madrid wieder frustriert war, wie sie gespielt hat. Und in Saint-Malo hat sie diesen Titel gewonnen. Das waren jetzt nicht unbedingt die allergrößten Gegnerinnen. Sie musste keine Top-100-Spielerin schlagen. Sie hat gegen Petra Marcinko, Diane Parry gewonnen, Elsa Jacquemot, Léolia Jean-Jean und im Finale gegen Kaia Juvan. Aber es ist ihr erster Titel seit den Australian Open 2021. Und vor allen Dingen ist es ihr erster Titel unterhalb eines Masters 1000. Also sie hat 4 Grand Slams gewonnen, sie hat 3 Turniere auf dem Masters-Niveau gewonnen, darunter aber keinen einzigen Titel, kein ITF 10.000er Turnier etc. Sie hat einfach sofort mit den Grand Slams losgelegt und jetzt gewinnt sie diesen Titel dort in Saint-Malo.
Ja, also sicherlich, wenn man im Nachhinein draufschauen wird und sich da jetzt nichts mehr groß tut bei der Verteilung der Turniere, eine der erstaunlichsten Karrieren der Tennisgeschichte. Ich meine auch, weil es so wenige Siege sind. Also ist, dafür, was sie generell im Sport erreicht hat, ist die Ausbeute eben wirklich gar nicht so groß. Mhm. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie jetzt dauerhaft zum Beispiel auf das Level runtergehen wird, um da Erfolge zu sammeln. Ich vermute, es wird bei dem einen Challenger-Titel in ihrer Karriere bleiben.
Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, ihre gesamten Finals in ihrer Karriere. Sie hat 17 Finals in ihrer Karriere gespielt. Ihr erstes Finale war Ende Mai 2013 in El Paso, ein 25.000er Turnier, hat sie verloren. Sie hat die ersten 6 Finals verloren, 7 Finals, Entschuldigung, nein, 6. Tokio hat sie, das war das erste große Finale, das sie hatte, 2016, hat sie damals gegen Caroline Wozniacki verloren. Ihr erster Turniersieg kam im März 2018 in Indian Wells. Dann hat sie die US Open 2018 gewonnen. Dann die Australian Open 2019, dann Osaka 2019, Peking 2019, US Open 2020, Australian Open 2021 und danach hat sie nochmal 2 Finals gespielt in Miami in Auckland. Und jetzt hat sie in Saint-Malo gewonnen. Aber sie steht wieder unter den Top 50 in der offiziellen Weltrangliste und das ist auf jeden Fall erstmal ein Schritt in die richtige Richtung für Naomi Osaka, nachdem sie in Madrid nicht wirklich zu 100% gut gespielt hatte.
Nee, ich wollte sagen, ich meine, Iga Świątek wird wahrscheinlich immer noch schwitzen, wenn sie an das French Open Match aus dem letzten Jahr denkt. Also wir wissen, in der Theorie ist was möglich für Osaka in Paris.
Ja, das Spiel wird mir auch lange in Erinnerung bleiben, das Spiel gegen Iga Świątek letztes Jahr in der 2. Runde. Ich habe damals auf der Tribüne gesessen und die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Man soll, there is no cheering in the press box, aber die Hände über den Kopf zusammenschlagen darf man zwischendurch, oder?
Absolut.
Das sollte noch möglich sein. Das war das Frauenturnier in Madrid, das Aryna Sabalenka gewonnen hat. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen. Und da hat jemand gewonnen, der vielleicht der letzte wirklich große Sandplatz-Spezialist seiner Generation ist. Das machen wir alles gleich hier bei Chip and Charge im Tennis Talk.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Casper Ruud hat das Turnier in Madrid gewonnen. Im Finale, in einem engen Finale gegen Jack Draper mit 7:5, 3:6 und 6:4. Und es ist sein größter Titel in seiner Karriere. Er hat schon French Open Finale gespielt. Er hat schon wirklich große Finals gespielt. Und trotzdem hat er außerhalb von Barcelona kein einziges Turnier oberhalb der 250er Klasse in seinem Leben bislang gewonnen. Es ist der größte Titel für Casper Ruud. Er hat sich hier durchgesetzt auf vielleicht schon fast obligatorisch leisen Sohlen in diesem Turnier, weil so richtig zu 100%, dass man das Gefühl hatte, er spielt die Sterne vom Himmel, hatte man nie, oder?
Nö, also es war ein, vielleicht mit der Ausnahme des dritten Satzes im Finale, war es ein solides Turnier, in dem auch wirklich nichts in die eine oder andere Richtung aufgefallen ist. Er hat halt einfach sein Ding runtergespielt. Und es hat gereicht. Es hat natürlich auch gereicht, weil er auf bestimmte Spieler nicht getroffen ist. Und wir können froh sein, dass er uns nicht den Dominic Thiem gibt, der am Ende ohne Masters-Turnier auf Sand geblieben ist. Also das, glaube ich, ist einfach schon mal sehr positiv, dass er das geschafft hat. Aber ich fand, es war jetzt kein großes Ausrufezeichen, dieser Turniersieg. Es war an der Zeit und es war sehr schön für ihn, aber nichts war jetzt, wo ich dachte, das ändert jetzt mein Bild von ihm.
Nee, mein Bild ändert es auch nicht von ihm. Und trotzdem hatte man das Gefühl gehabt, dass man, dass das Ruud auf dem Sand zu den Besten gehört. Und das, ich habe es eben gesagt, vielleicht der letzte große Sandplatzspezialist, den wir haben beim Herrentennis und in seiner Generation. Und trotzdem, dass es für die ganz großen Titel nicht reicht, weil in irgendeiner Weise kann er nicht diesen letzten Schritt machen. Und vielleicht war Jack Draper ja am Ende der perfekte Gegner für dieses Turnier. Vielleicht hätte er gegen Alcaraz verloren. Vielleicht hätte er, falls es das möglich gewesen wäre, gegen Zverev verloren etc. Aber hier hat er dann die Chance beim Schopf ergriffen. Und ich finde, es fehlt noch ein ganz kleines bisschen was bei ihm, um die ganz großen Titel zu gewinnen. Vielleicht ist er mit dem, was er hat, super zufrieden. Was ich allerdings wirklich komisch finde, ist, dass er außerhalb dieser Vorhand, die wahrscheinlich mit die beste ist auf dem Sand auf der Welt, dass da nicht so richtig viel dahinter ist.
Ja, also für mich generell, um das kurz zu sagen, er wäre ohne den Turniersieg hier ein Top-5-Favorit in Paris gewesen und ist es jetzt natürlich auch danach. Also dafür hat er zu viel bewiesen in den letzten Jahren in Paris. Er ist ja wirklich fast auch ein French Open-Spezialist und da traue ich ihm eigentlich den Sieg gegen alle zu, sehen auch mindestens auf Augenhöhe, außer vielleicht gegen Alcaraz. Aber gegen alle anderen sehe ich ihn auf Augenhöhe, hat er sie ja eigentlich auch fast alle dort schon geschlagen. Und sein Spiel an sich, man muss sagen, im Finale hat er eine sehr gute Aufschlagsleistung gebracht, davor aber nicht unbedingt. Seine Rückhand ist halt schon limitiert. Ich fand sie hier insgesamt gut, war dann allerdings überrascht. Tennis Insights macht ja fürs Herrentennis eben immer diese, vergibt so Scores, wie gut ein Schlag in einem Match gewesen ist und hat da jetzt eher schwache Scores, zumindest vor dem Finale vergeben. Für seine Rückhand habe ich so nicht empfunden. Ich fand sie jetzt auch im Finale gut, vor allem wenn man denkt, welche Wucht eben von Draper kommt. Aber der große Unterschied war hier der Aufschlag. Nur das, vermute ich, war schon mit gewisser Hilfe von den Bedingungen. Also Madrid unterstützt, glaube ich, auch mittelprächtige Aufschläger nochmal darin, besser zu sein. Und da würde ich sagen, kam viel zusammen. Und ich glaube aber nicht, dass es jetzt unbedingt was damit zu tun hat, wie am Ende in Paris auftritt. Da ist er einfach so gut und so etabliert, dass er da für mich immer zu den Titelfavoriten gehört.
Er hat ja auch sehr interessante Gegner geschlagen in diesem Turnier. Arthur Rinderknecht, da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen, 6-3, 6-4, das ist Sebastian Korda, der nach wie vor Probleme dann auf dem Sand hat, 6-3, 6-3 gegen Taylor Fritz. 7-5, 6-4, sehr sicher. Man hatte nie das Gefühl, dass Fritz in irgendeiner Weise das Match gewinnen könnte. Medvedev hat er sehr klar im Griff gehabt, 6-3, 7-5. Und auch Francisco Cerundolo hatte nicht wirklich ein Mittel. 6-4, 7-5. Im Finale dann gegen Jack Draper war es eine ganz enge Geschichte. Aber trotzdem sind es sehr interessante Gegner gewesen, die er besiegt hat. Vor allen Dingen, weil alle, die dort dabei waren bei den Gegnern, sich ja durchaus sehr viele Hoffnungen auf dem Sand machen. Und sie sind ein bisschen an ihm abgeprallt, hat man das Gefühl gehabt.
Ja, also ich glaube, das Halbfinale im Finale hätte gegen ihn laufen können unter Umständen. Das Finale natürlich noch mehr als das Halbfinale. Halbfinale aber auch, Cerundolo hatte, was waren es? Ich meine, 3 von 13, irgendwie sowas. Das war, er hat auf jeden Fall seine Breakchancen nicht wirklich genutzt und das hat Ruud da gut gemacht und die beste Version von ihm ist ja eben auch wirklich jemand, wo, wie du sagtest, die Gegner an ihm abprallen, abperlen, einfach weil sein Grundniveau so hoch ist. Und wenn er es eben schafft, die Vorhand so einzusetzen wie hier, gerade im Finale, dann ist das ja locker ein Top-3-Schlag auf der Tour. Nur hat er das jetzt auch in der Vergangenheit nicht immer geschafft. Und jetzt wird es natürlich interessant bei ihm. Er ist sowieso viel Spieler. Zieht er jetzt in Rom durch? Geht er dann wirklich noch nach, ich mein's Lyon und dann auch noch zu dem French Open? Ich bin gespannt, wie er das angeht, auch wenn ihm das in den letzten Jahren immer mal wieder gelungen ist, ob er das jetzt wirklich so durchzieht.
Genf ist das Turnier, hast
du. Genf, okay. Ja.
Lyon gibt es, glaube ich, dieses Jahr gar nicht. Nee, Hamburg ist dafür ja in der Woche vor den French Open dann noch mit angesetzt und rückgeht nach Genf neben Taylor Fritz, Gregor Dimitrov, Thomas Machac. Da sind wir mal gespannt, ob er dann wirklich, sollte er jetzt wirklich nochmal ein richtig gutes Turnier in Rom spielen, könnte ich mir auch denken, dass er dann aus Genf dann rauszieht. Aber er hat dieses Turnier gewonnen und das am Ende dann auch verdient. Vielleicht war es dann auch geschuldet der Schwäche des anderen Herrentennis momentan. Es ist fies, das zu sagen, wie zu jemandem, der das Turnier gewonnen hat, aber so ein kleines bisschen ist es auch die Schwäche der anderen, oder?
Ja, es fehlt halt die Substanz mit an der Spitze. Also kann natürlich sein, dass jetzt Sinner zurückkommt und das locker vor sich her spielt. Hätte auch sein können, dass Alcaraz eigentlich in so guter Form ist, dass er das Turnier relativ locker gewinnt, wäre er nicht verletzt. Bei den anderen kann man sagen, dauert die Krise entweder schon lange an oder sie sind in der Form von Draper im Aufstieg begriffen und Ich meine, der ist seit dieser Woche ein Top-5-Spieler. Ja. Also eigentlich müssen wir sagen, der zeigt die Leistungen. Trotzdem alleine aufgrund der fehlenden Grand-Slam-Erfolge fühlt sich das bei dem natürlich noch so ein bisschen wie ein relativ großes Fragezeichen an.
Jack Draper hat sich hier relativ durchgetankt durch dieses Turnier. Tellen Griegsbau 6-3, 6-4. Matteo Berrettini musste nach dem ersten Satz wieder, ich glaube, wegen Bauchmuskelproblemen aufgeben. Tommy Paul 6-2, 6-2, überhaupt keine Probleme für Draper. Matteo Analdi 6-0, 6-4 und im Halbfinale Lorenzo Musetti mit 6-3, 7-6 besiegt. Das waren nicht die Top-Gegner, die er hatte. Tommy Paul auf dem Sand in Madrid hätte ein gefährlicher Gegner sein können, war es am Ende nicht. Das war eine ganz klare Geschichte. Draper ist jetzt unter den Top 5 in der Weltrangliste. Das ist vielleicht die überraschendste Nachricht, die wir im Moment haben. Draper spielt auf einem konstant hohen Level und das dann auch über alle Beläge.
Ja, ist beeindruckend. Und er hat halt, obwohl das Spiel nicht super ähnlich ist, gewisse Kvitova-Vibes. Und er hat hier unglaublich gut serviert vor dem Finale. Also hatte hier gerade mal 6 Breakbälle zugelassen bei einem Sandplatzturnier vor dem Finale. Im Finale waren es dann allerdings 10. Er hat sehr gut retourniert. Die Vorhand hat eine unglaubliche Wucht auf die über das ganze Turnier entwickelt, hatte aber natürlich auch Zeit an der Vorhand. Die Rückhand ist ja sowieso extrem stabil. Allerdings muss man dann natürlich auch sagen, im Finale, als wirklich drauf ankam, da hat er dann Leistungsabfälle und Nerven gezeigt. Und das wissen wir von ihm aus größeren Matches, dass ihm das immer wieder passiert. Also er hätte den ersten Satz gewinnen können, vielleicht müssen gegen Ruud. Er hätte im dritten auch besser spielen können. Und ja, das ist so ein bisschen, was ihm nachhängt. Das ist natürlich auch die große Frage, die über den Grand Slam Turnieren hängt. Wird ihm das gelingen? Davon ab, mit dem Spiel ist er halt wirklich ein verdienter Top-5-Spieler.
Draper, was mir auffällt, der Aufschlag gehört für mich zu den besten der Welt, gerade dieser Linkshänder-Aufschlag. Du hast es gesagt, dass er die Nerven vielleicht noch nicht in jeder Situation hat. Für mich ist dann auch noch das Thema Kondition, weil letztes Jahr bei den US Open ist er dann konditionell ein ganz kleines bisschen zerfallen. Da bin ich jetzt gespannt, sollten wir wirklich warme French Open zum Beispiel bekommen, wie ihm das zusetzen wird, gerade über Best of Five.
Also für mich geht der Blick ehrlicherweise schon nach Wimbledon. Und allein den Hype, den wir bekommen werden, er wird zumindest behandelt werden wie ein Top-3-Favorit auf den Wimbledon-Titel. Und da sehe ich es auch als realistischer als jetzt in Paris. Also ich glaube, dass er in Paris schlagbar ist. Ich sehe schon einzelne Matchups, wo er seinen Gegnern echte Kopfschmerzen bereiten könnte, wenn er weit kommt. Aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass er von einem Sandplatzspieler da irgendwo im Achtelfinale rausgenommen wird.
Das sehe ich im Moment auch nicht. Wir werden es erleben. Wir werden es auch jetzt in Rom erleben, wie die Auslosung sein wird. Zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ist die Auslosung des Hauptfeldes noch nicht durchgeführt worden. Es gibt natürlich noch ziemlich viele weitere Spieler, über die wir sprechen müssen. Ein Spieler ist Lorenzo Musetti. Der Sky-Kollege Paul Häuser hat seine absolute Liebe für Lorenzo Musetti entdeckt, der dann nicht nur dadurch auffiel, dass er sowas Toga-ähnliches trug, vielleicht war schon als Vorbereitung auf Rom jetzt, und der dafür allerdings auch noch richtig, richtig gutes Tennis hier gespielt hat. Hat in der ersten Runde gegen Thomas Martin Echeverry gewonnen, 7-6, 6-2, dann gegen Stefanos Tsitsipas, 7-5, 7-6, das war ein tolles Match. Alexis Minor hat er sehr stark kontrolliert, 6-4, 6-2, dann den Überraschungsmann Gabriel Diallo, 6-4, 6-3 besiegt und dann hat er im Halbfinale gegen Jack Draper verloren, 3-6, 6-7. Er ist jetzt unter den Top 10 in der Weltrangliste, Lorenzo Musetti. Er hat sich das erarbeitet, er hat sich das verdient und trotzdem frage ich mich, reicht das, um sich dauerhaft in den Top 10 zu halten?
Ja, zumindest hängt es im Moment sehr von Rasen und von Sandplätzen ab, weil auf den Hartplätzen ist er kein Top 10-Spieler, sogar ein Stück von entfernt. Wahrscheinlich eher ein Top 30-Spieler oder sowas. Aber auf Sand kann man sagen, ist im Moment ein Top 5-Spieler. Also hat auch hier in dem Turnier sein Ding durchgezogen. Fand es gar nicht so überragend, aber das war alles gut und das hat gereicht, um fast alle auf Distanz zu halten. Ich kann mir auch vorstellen, in Rom oder in Paris hätte er Draper geschlagen, gehe ich jetzt mal von aus. Und es ist irgendwie noch schwer vorstellbar, dass er wirklich die French Open gewinnt. Auf der anderen Seite vom reinen Level her ist er also auf Augenhöhe, aber mit allen vielleicht außer Alcaraz im Moment.
Meinst du?
Auf Sand schon, ja. Also wen würdest du jetzt im direkten Duell nehmen? Also ich würde ihn auf Augenhöhe mit Zverev sehen, mit Djokovic sehen. Sinner müsste man natürlich mal abwarten. Ruud kann
Sinner ist so diese große, um Sinner ist so diese große Klammer rum, weil wir ihn noch nicht gesehen haben seit den Australian Open.
Naja, und das Ding ist bei Sinner, der hat natürlich auf Sand noch nicht die Erfolge gehabt, aber der war auf Sand auch nicht schlecht. Der ist letztes Jahr aus einer Erkrankung ins Halbfinale der French Open gekommen. Und warum soll der nicht, wenn er jetzt topfit ist, durchziehen und die French Open gewinnen? Halte ich für absolut möglich, dass ihm das gelingt. Also da ist nichts zu sagen, aber im direkten Duell sehe ich Musetti eigentlich gegen niemand außer Alcaraz mit hinten.
Wir werden auch da erleben. Das ist eine spannende Geschichte. Lorenzo Musetti auf jeden Fall hier im Halbfinale und steht jetzt zum ersten Mal in seiner Karriere unter den Top 10 der Weltrangliste. Auch unter den Top 10 möchte sich Francisco Cerúndolo wiederfinden. Der spielt eine bärenstarke Saison. Hat hier das Halbfinale erreicht, unter anderem, als er gegen Alexander Zverev mit 7:5, 6:3 gewonnen hat und hier das Head-to-Head einfach mal auf 3:0 gestellt hat. Hat dann im Viertelfinale gegen Jakub Menschik gewonnen, 3:6, 7:6, 6:2, im Halbfinale dann gegen Casper Ruud verloren. Aber die Entwicklung von Cerúndolo ist schon mehr als beachtlich und er ist einer der ganz gefährlichen Spieler auf Sand, wie ich finde.
Ist er? Ich vermute, das Ende der Fahnenstange ist dahingehend erreicht, dass es nicht viel weiter nach oben kann mit dem eher schwachen Aufschlag. Also weder der erste noch der zweite ist richtig gut. Er gewinnt ziemlich viele Punkte, weil er einfach seine Gegner mit der Vorhand absolut quält. Aber ich sehe jetzt keinen großen Leistungssprung im Moment mehr. Und man muss natürlich auch sagen, dass er schon eine Tendenz hat, Nerven zu zeigen. Also gegen Menschik und gegen Ruud hat er sich 28 Breakbälle gespielt, nur 5 genutzt. Gegen Ruud hätte er das Match meiner Meinung nach auch gewinnen können, wenn er da effektiver gewesen wäre. Ich müsste mal nachgucken, aber da hat er wirklich nichts so richtig aus seinen Chancen gemacht. Und das hängt ihm noch so ein bisschen nach und kann natürlich sein, dass er mal so einen goldenen Lauf erwischt. Aber ich würde vermuten, wir erleben schon das Maximum, was natürlich sehr beeindruckend ist, weil es an den Top 10 auf Sand auf jeden Fall dran ist.
Ich habe ihn in München gesehen und da saß ich relativ nah dran am Court. Da hat er gegen Ben Shelton gespielt. Das Match hat er verloren und trotzdem war es sehr beeindruckend, das dann auch nochmal aus der Nähe zu sehen, wie schnell er auf den Beinen ist, wie flach er spielen kann und wie er seinen Gegner dann auch so ein kleines bisschen die Waffen nehmen kann, indem er so flach spielt, dass die Gegner darauf reagieren müssen. Shelton hat sich da durchserviert durch das Match und der Return war vielleicht nicht gut genug von Cerúndolo, aber mich beeindruckt Cerúndolo und er wird ein harter Angstgegner für Alexander Zverev sein, sollte er in dessen Auslosung bei den French Open auftauchen.
Ja, generell glaube ich, können wir ja festhalten, dass Zverev ein Problem hat mit Spielern, die konstant in die Offensive gehen können und das kann Cerúndolo auf jeden Fall und man muss halt auch sagen, dass nach der eher passiven Next Gen, also der Kohorte um Medvedev, Zverev herum, eine eher aktive Generation danach entstanden ist. Also Spieler, die selber die Entscheidung suchen. Und Cerúndolo fällt zwar altersmäßig so ein bisschen zwischen diese Generationen, ist aber jemand, der die Entscheidung sucht. Und Zverev scheint damit Probleme zu haben. Und ich würde auch tippen, wird in Zukunft mit jemand wie Cerúndolo Probleme haben.
Dann lass uns mal über Alexander Zverev sprechen, weil der hat hier das Achtelfinale erreicht, nachdem er in der ersten Runde gegen Roberto Bautista Agut keine Probleme hatte, 6-2, 6-2, dann gegen Alejandro Davidovic Fokina 2-6, 7-6, 7-6 gewonnen hat. Das war eine ganz, ganz zähe Nummer. Und dann verlor er gegen Francisco Cerúndolo mit 5-7, 3-6. Er hat hinterher gesagt, er sei gar nicht unzufrieden gewesen, weil er habe nicht so schlecht gespielt. Natürlich nage die Niederlage an ihm und es ist sein Lieblingsturnier, sagte er selber dann auch. Eins von leider 4 Lieblingsturnieren. Und trotzdem hat man das Gefühl, oder habe ich jetzt das Gefühl, dass er inzwischen eine beachtliche Zahl an Angstgegner hat. Davidovic Fokina ist ein Spieler, dessen Spiel Zverev gar nicht passt. Cerúndolo hat ihn jetzt zum dritten Mal hintereinander besiegt. Über Taylor Fritz haben wir letztes Jahr ganz ausgiebig gesprochen. Und es gibt inzwischen sehr viele Gegner, die gar nicht mal in den Top 5 sein müssen, die gar nicht mal Sinner oder Alcaraz heißen müssen, die Zverev im Moment sehr viele Probleme bereiten.
Ja, man muss natürlich auch sagen, bei einigen der großen Läufe in seiner Karriere bei Grand-Slam-Turnieren hat er jetzt eher von guten Auslosungen profitiert. Also er ist keine Frage vom Niveau her in den letzten 5 Jahren ein Top-5-Spieler. Aber es ist manchmal für ihn gelaufen. Es hätte halt auch passieren können, dass er exakt auf die Art von Gegner früher getroffen wäre und rausgegangen wäre. Und ich meine, wenn wir uns jetzt angucken, wie jetzt dieses Match gelaufen ist, hast du gesehen, wie viel Winner er am Ende hatte?
Nee, habe ich nicht gesehen.
6. Und Cerundolo hatte halt 18. Und das hat man ja auch so ein bisschen in dem Match gesehen. Zverev war passiv, hat darauf gewartet, dass Cerundolo die Fehler macht. Das ist aber nicht passiert. In kurzen Ballwechseln, wo dann auch Asse mit reingezählt werden, hat Zverev gerade mal drei Winner gehabt. 10 für Cerundolo. Der ist nämlich wirklich kein großer Künstler beim Aufschlag, aber hat dann halt im dritten Schlag immer mal wieder nachgezogen. Und es war ein Match, was gezeigt hat, wo die Probleme für Zverev sitzen, weil eben dieser konstante Druck von Cerundolo auf der Vorhand in die Vorhand von Zverev rein, das ist zu viel für Zverev. Da hat er dann, glaube ich, nicht wirklich eine Chance und ist dementsprechend relativ weit nach hinten gegangen. Und in den entscheidenden Momenten hat ihn Cerundolo dann halt in Stopp-Bälle reinlaufen lassen. Also eigentlich das, was wir seit Jahren über ihn wissen, das hat sich in dem Matchup gezeigt. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass er da einen Weg rausgefunden hat. Und das ist, glaube ich, ja auch, warum er bestimmte Matchup-Probleme hat. Weil er dann nicht so richtig einen Weg rausfindet, eine Möglichkeit, um etwas zu ändern in diesen Matchups. Und das, denke ich, hat man hier gegen Cerundolo gesehen.
Die Möglichkeit, etwas zu ändern, die fehlt mir bei ihm ja durchaus. Er hat immer mal wieder Matches gehabt, die er umgebogen hat, auch gerade bei den French Open. Das ist ja durchaus berühmt, dass er dann Matches hatte, die er dann nochmal umgebogen hat. Aber nie, weil er die Taktik angepasst hat, weil er auf einmal anders gespielt hat, sondern weil er weiter gespielt hat und sich gedacht hat, vielleicht dann auch, es muss irgendwann funktionieren. Und es hat irgendwann funktioniert.
Er ist auch ganz kurz, er ist der beste Spieler der Welt darin, Gegner auszusitzen. Mit seiner Physis Gegner auszusitzen. Und darum gewinnt er auch gegen ganz viele Spieler, die unter ihm stehen. Und da gibt es überhaupt keinen besseren auf der Tour. Vielleicht auch keinen besseren in den letzten Jahren. Und mir ist sehr geblieben das war eigentlich ein anderer Artikel, genau, er war über Musetti auf Tennis Abstract. Und da war etwas drin, das nannte der Jeff Sackman, der dahinter steht, sowas wie Passive Score oder sowas ähnliches und hat so die passivsten Spieler der letzten Jahre aufgeführt und es sind einfach exakt die Leute, die man erwarten würde. Nadal, Zverev, Musetti, noch ein, zwei, die mir jetzt gerade nicht einfallen, aber exakt solche, die auf ihre Physis bauen, auf ihre Defensive bauen, die darauf bauen, dass der Gegner den Fehler macht und da ist Zverev auf allen Belägen, zumindest auf Hart und Sand, fantastisch drin. Aber er biegt Matches nicht unbedingt um, indem er jetzt hingeht und sein Spiel komplett auf den Kopf stellt oder was total ändert und damit jemanden dann spielerisch auseinandernimmt.
Alexander Zverev hier im Achtelfinale ausgeschieden. Jetzt hat er 1000 Punkte zu verteidigen und er möge gerne an 2 gesetzt sein bei den French Open, wird allerdings ein richtig gutes Ergebnis brauchen oder eine Verletzung von Carlos Alcaraz, weil im Moment sieht es so aus, als würde er nur an 3 gesetzt sein. Er verliert diese 1000 Punkte, er ist im Moment knapp 800 Punkte hinter Carlos Alcaraz und das aufzuholen, das wird nicht ganz leicht sein und vielleicht wird er dann wirklich nur an 3 gesetzt sein bei den French Open und könnte dann im Halbfinale auf Sinner oder Alcaraz treffen. Haben wir noch Spieler, über die wir sprechen müssen hier beim Turnier?
Ich glaube, ein gewisser Novak Djokovic ist wahrscheinlich eine Erwähnung wert.
Ja, den sollten wir auf jeden Fall dann nochmal erwähnen. Novak Djokovic hat zum zweiten Mal hintereinander ein Match oder ein Turnier sofort in der ersten Runde verlassen. Er hat in dieser ersten Runde, jetzt muss ich nochmal gucken, wo er denn war, gegen Matteo Arnaldi verloren mit 3-6 und 4-6. Und das war wieder eine rätselhafte Leistung. Nachdem er in Monte Carlo in der ersten Runde raus ist, ist er auch hier in der ersten Runde raus. Und das fast ohne Kampf. Also es war eine absolut rätselhafte Leistung. Matteo Arnaldi, ich möchte da nichts in irgendeiner Weise kleinreden von seinem Sieg. Und das war einer der größten Siege seiner Karriere. Aber so wie Novak Djokovic im Moment spielt, ist bei mir das Gefühl da, vielleicht ist das Feuer in ihm erloschen.
Es wirkt zumindest so, als sei das French Open Feuer erloschen.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass er immer noch beide Augen auf Wimbledon hat und uns vielleicht hier den Federer gibt. Also er wird in Rom nicht spielen, das ist natürlich überraschend, es ist eins seiner Turniere schlechthin. Würde er in Paris spielen? Ich würde vermuten ja, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass er da auch rauszieht und alle schon auf die Rasensaison ausrichtet. Er hat jetzt hier nach der Niederlage im klassischen Djokovic-Pathos eben davon gesprochen, dass das nun mal die Situation sei. Auf der anderen Seite wissen wir, wenn der sich in einem Turnier festgesetzt hat, dann kann der halt immer noch durchziehen. Es ist die Frage, kann ein Best of Five auf Sand wirklich der absoluten Spitze die Stirn bieten? Ich glaube es nicht. Auf Rasen kann er es wahrscheinlich schon. Man kann festhalten, gegen Arnaldi und auch in den Matches davor ist der Return nicht mehr unantastbar. Und er hat hier auch sich schwer getan mit Arnaldi. Ich meine, was ist Arnaldi? Ein guter Defensivspieler, der die Bälle auf hohem Niveau verteilt. Aber jetzt nicht super unangenehm. Und er hat dieses physische Match nicht für sich entscheiden können. Auch weil der Return im Moment nicht auf dem Level ist, das wir von ihm kennen. Und eben, ich gehe immer noch davon aus, dass er in Wimbledon wirklich um den Titel mitspielen kann. Meine stand dann letztes Jahr im Finale. Aber French Open im Moment wirkt doch ein bisschen weiter weg von der Spitze da.
Djokovic hat in Rom abgesagt, wird jetzt nicht in Rom spielen. Bei den French Open ist er dann wohl wieder dabei. Und trotzdem hat man, ich glaube auch, dass er nochmal auf Wimbledon schauen wird. Aber wenn er bei den French Open früh rausgeht, er hat nie Vorbereitungsturniere auf Wimbledon gespielt. Meinst du, er spielt dann vielleicht dann doch nochmal, ich weiß nicht, Halle oder Queens?
Wenn Queens, würde ich denken. Er hat ja einmal in Eastbourne gespielt. Das war so, als es seinem großen Comeback angesetzt hatte, nachdem er so anderthalb, zwei Jahre zurückgefallen war. Ich kann mir vorstellen, dass es da schon mit Andy Murray den einen oder anderen Trainingsblock und vielleicht auch das ein oder andere Turnier geben wird. Und ich vermute fast, dass Murray ja auch angeheuert wurde mit einem Auge auf die Rasensaison. Murray ist ein fantastischer Rasenspieler gewesen. Und der Druck in Wimbledon ist halt auch nicht so groß. Jetzt ist Draper dazugekommen, aber auch hier wieder Sinner, Alcaraz, Djokovic. Kann jemand anders mal realistisch da den Titel gewinnen? Wahrscheinlich nicht. Also da sehe ich die Möglichkeit wirklich größer als in Paris.
Aber er kann momentan kein Favorit sein für French Open.
Nee, also man muss natürlich irgendwie ans letzte Jahr denken, wo er dann, gegen wen konnte er nicht antreten? Cirundolo? Nee, gegen Cirundolo hat er sich, was auch immer, den Meniskus ja gerissen und konnte dann im nächsten Match nicht antreten. Aber es ist so schwer vorstellbar, weil es halt so eine Physis erfordert, die im Moment in der Form nicht da zu sein scheint.
Also, Novak Djokovic hat hier in der ersten Runde verloren. Tut mir leid, dass ich den Namen nicht mehr auf dem Zettel hatte. Das ist mir jetzt tatsächlich etwas.
Na, und einen kann man natürlich noch erwähnen, Mr. Diallo. Das war jetzt auch jemand, der ehrlicherweise primär über den Aufschlag kommt, der hier ja schon in der Quali ausgeschieden war, sich dann ins Viertelfinale durchgespielt hat, der gegen Dimitrov 3 Matchbälle abgewehrt hat und der hier eben eine Chance hatte, seinen Aufschlag zu nutzen, wie er es sonst auf Sand nicht kann. Und bei dem wir gespannt sein können, ob der uns irgendwie den Impeshi Perica für dieses Jahr gibt, einfach weil er so dominant beim Surf sein kann. Aber das würde ich wirklich eher den Umständen zuschreiben, als jetzt, dass er auf einmal den großen Sandplatzspieler in sich entdeckt.
Ja, und da können wir dann auch wirklich sagen, er hat von der Auslosung profitiert, weil er traf in der ersten Runde nicht, in der ersten Runde auf Siso Bergs, das hat er gewonnen, und dann in der zweiten Runde nicht auf Carlos Alcaraz, sondern auf Kamil Majdzsak. Und ich möchte Kamil Majdzsak nicht zu nahe treten, der hat eine relativ stabile Sandplatzsaison, eine richtig gute Sandplatzsaison, trainiert mit Christopher Kaas zusammen. Aber das ist nicht das Level wie Carlos Alcaraz. Da hat er gewonnen, dann gegen Cameron Norrie hat er in 3 Sätzen gewonnen und dann, du hast es gesagt, gegen Gregor Dimitrov 3 Matchbälle abgewehrt und hat es am Ende gewonnen. Und Gregor Dimitrov hat mal wieder ein Match verloren, wie nur er es verlieren kann eigentlich, oder?
Ja, und vor allem eine Chance vertan, wie nur er es im Moment kann. Also, da war ja wirklich sehr viel mehr möglich.
Das aber macht ihm wirklich kaum jemand nach, Gregor Dimitrov.
Naja, auf der anderen Seite eben.
Große Karriere.
Ja, und natürlich spektakuläre Karriere. Und wenn er in den Spiegel guckt, dann sieht er halt immer noch was sehr Schönes, ne? Da kann nur Musetti mithalten. Also von daher, in irgendwas ist er schon Top 2.
Ja, auf jeden Fall. Ein Thema müssen wir noch ansprechen. Das ist abseits des Turniers in Madrid dann gekommen. Und da gab es nämlich die Nachricht, dass Max Purcell, absoluter Doppel-Weltklasse-Spieler, in der letzten Woche für 18 Monate gesperrt worden ist, wegen nicht Dopingverstoß, das müssen wir ganz klar dazu sagen, er ist nicht wegen eines verbotenen Mittels gesperrt worden, sondern wegen einer verbotenen Methode. Es ging da um Vitamininfusionen und dort gibt es wohl eine Auflage von der ITIA, nicht mehr als 100 Milliliter innerhalb von 12 Stunden zu sich zu nehmen, und er hat es mit 500 Millilitern gemacht. Und diese illegale Anwendung dieser Methode, sich Vitamininfusionen geben zu lassen, die hat zu dieser Sperre geführt. Eigentlich hätte er 2 Jahre gesperrt werden sollen, aber er war vom ersten Tag an kooperativ und hat dann am Ende diese 18 Monate Sperre bekommen. Er wird im Juni 2026 wieder auf der Tour auftauchen können. Er hat selber gesagt, das habe ihn sehr getroffen und es habe ihn sehr in seiner Lebensqualität beeinträchtigt, diese Diskussion bzw. dieser Fall. Und er sei jetzt froh, dass das vorbei sei und er hoffe, dann wieder im Juni 2026 auf die Tour zurückkommen zu können. Aber das ist ein sehr interessanter Fall, weil es ist kein verbotenes Mittel, was er eingenommen hat.
Nee, aber, und also ich habe jetzt nicht das ganze Urteil gelesen, ich habe nur den längeren Ben Rosenberg-Artikel gelesen, der das auseinandergenommen hat und dann 2, 3 längere Agentursachen. Und was ja hier schon ganz faszinierend ist, das ist schon vor einiger Zeit passiert, das ist damals eine Offseason 2023, 2024 passiert, ist nicht rausgekommen. Allerdings hat er mit einem anderen Spieler dazu hin und her geschrieben.
Ja, WhatsApp-Chats.
Genau, und sagen wir mal so, man könnte die WhatsApp-Chats so lesen, dass er das vielleicht vertuschen wollte. Und das ist ihm hier dann auf die Füße gefallen. Und zeitgleich, als es rausgekommen ist, und es ist in Form einer anderen Investigation rausgekommen, wir wissen aber noch nicht, wer es ist. Es könnte ein anderer australischer Doppelspezialist gewesen sein. Ist er dann auch quasi angeklagt worden. Und so wie sich's liest, hat er gegen jemand anders wiederum ausgesagt, der aber dann eine andere Person sein soll. Das ist noch alles etwas undurchsichtig und deswegen seine Strafe reduziert bekommen. Aber die Strafe hier dürfte wirklich so hoch gewesen sein, nicht weil er diese sich zweimal 500 Milliliter gegeben hat, obwohl es ihm anscheinend auch schon nach dem ersten Mal bewusst war, dass das eigentlich nicht korrekt war, sondern weil er es versucht hat oder weil man es ihm so auslegen kann, dass er es versucht hat zu vertuschen. Also es ist schon ein bisschen anderer Fall als jetzt zum Beispiel bei Świątek und Sinner.
Ja. Und dafür ist er jetzt für 18 Monate gesperrt worden und ist im Juni 2026, kommt er wieder auf die Tour zurück. Und das war eine bittere Geschichte dann für ihn. Aber wie gesagt, er war sich seiner Schuld bewusst und er war sich auch in den WhatsApp-Chats seiner Schuld bewusst. Und gerade so insgesamt so Weltpolitik beziehungsweise dann auch Sport, WhatsApp und Signal-Chats, die sollte man einfach meiden, wenn man solche Kommunikation haben möchte.
Naja, und vor allem, er hat dann ja seine Handys ausgehändigt und hatte da natürlich alle Sachen gelöscht, aber es gab dann quasi von der anderen Seite, das sieht natürlich auch nicht immer so gut aus. Ne?
Nee, also, auf gar keinen Fall.
Purcell ist, glaube ich, irgendwie so ein ganz netter, klassischer Australier, aber hat was falsch gemacht und immerhin hat das zugegeben und jetzt sitzt er dafür die Strafe ab.
Eine Nachricht haben wir am Ende noch. Gestern gab es auch diese Challenger-Entscheidungen. Alex Mickelson hat zum Beispiel das Challenger in Estoril gewonnen, das nächstes Jahr wieder ein 250er-Turnier werden soll. Ein Finale war eins alter Helden, wobei der eine sich wahrscheinlich nicht als alter Held bezeichnen wollen würde. Bernard Coric hat in Aix-en-Provence gegen Stan Wawrinka gewonnen in 3 Sätzen. Wawrinka wieder ein Finale erreicht und bei dem ist das Feuer noch nicht erloschen. Ich habe mit Benny Ebrahimzadeh gesprochen während des Turniers in Madrid. Der hat ja eine Zeit lang auch Stan Wawrinka betreut. Und Ebrahimzadeh hat gesagt, wenn du mit Wawrinka zusammenarbeitest, das ist unfassbar, was der nach wie vor für einen Arbeitsethos hat und was der für einen Spaß hat, sich zu quälen und im Training zu versuchen, an seine Bestleistung ranzukommen. Und das muss man dann auch mal sagen. Der Mann ist knapp 40, der hat 3 Grand Slams gewonnen. Der ist einer der ganz, ganz Großen der letzten 25 Jahre und verdingt sich immer noch auf der Challenger Tour. Und das mit ganz viel Freude wohl.
Wer war das? Tommy Robredo, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Der das noch bis Mitte 40 durchgezogen hat. Das würde ich jetzt hier nicht erwarten, aber wer weiß schon. Und das Kuriose zu Borna Coric übrigens, der war der gegen Diallo in der Quali gewonnen hat. Mhm. Und ich glaube, er hätte lieber den Lauf in Madrid genommen, aber so ist es manchmal im Leben. Trotzdem wird er ganz, ganz zufrieden mit einem Finale auf der Challenger Tour sein.
Ja, und über den 4. Titel hat er jetzt geholt. Borna Coric hat diesen Titel geholt. 4. Challenger-Titel in diesem Jahr. Der kämpft sich so langsam wieder ran an die erweiterte Weltspitze, sagen wir es mal so. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Instagram, Blue Sky und Threads. Es geht jetzt in den nächsten 2 Wochen weiter mit dem Turnier in Rom. Und dann werden wir nach dem Turnier in Rom wieder einen Podcast machen. Und dann gehen wir mit 7 Meilenstiefeln Richtung French Open. Wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchtet ihr unterstützen, könnt ihr das per Steady und per PayPal tun. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.